Ego FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Schönen Mittwochabend und hallo zu einer neuen Ausgabe des EgoFem Talk Radios. Heute dürfen wir hier einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er ist Physiker, Buchautor, Fernsehmoderator und vor allem war er einer von ganz wenigen Deutschen, die unseren schönen Planeten aus dem All gesehen haben. 1993 an Bord der Raumfähre Columbia und hat als Wissenschaftsastronaut nicht nur die Erde aus der Umlaufbahn erlebt, sondern bringt seitdem sein Wissen und seine Begeisterung für Wissenschaft und Raumfahrt auch hier auf der Erde unter die Menschen. Heute sprechen wir mit ihm ein bisschen über seine Zeit im All, aber auch über aktuelle Entwicklungen in der Raumfahrt und darüber, was wir aus der Perspektive des Kosmos über uns selbst vielleicht lernen können. Wir freuen uns sehr über Professor Dr. Ulrich Walter. Herr Walter, grüß Sie, hallo.
Ja, ich grüße alle Hörer bei Ego FM.
Schön, dass Sie bei uns sind. Ich habe gerade gesehen, Sie kommen aus der Heimat meiner Kollegin aus dem Sauerland, genauer gesagt aus Iserlohn, da sind Sie aufgewachsen. Ja. Vielleicht möchten Sie uns eingangs ganz kurz mal mitnehmen in Ihre Kindheit und Jugend.
Ja, also ich bin bürgerlich aufgewachsen. Mein Vater war Volksschullehrer. Er hat die Klassen 6 bis 10 unterrichtet und ich habe tatsächlich auch an diesen Unterrichtsstunden teilgenommen als ganz kleiner Junge und habe dabei viel gelernt, auch Zeichnen. Er hat Geige gespielt. Er hat alles unterrichtet. So muss man sich das auf einer Dorfschule vorstellen. Und ich durfte eben auch mit dabei sein. Also mein Vater hat mich sehr stark beeinflusst und zwar insbesondere für Wissenschaft. Mhm. Er war leidenschaftlicher Chemiker und Physiker und darüber bin ich dann auf die Schiene Physik gekommen. Ich habe dann in Köln Physik studiert, das war 1974 bis 1985 und das war wirklich meine große Leidenschaft und so bin ich dann auf diese Schiene Wissenschaft, Astronaut und ich leite ja heute den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik hier in der TU München gekommen.
Also Sie haben gerade schon so ein bisschen was übersprungen. Also erstmal freiwilliger Wehrdienst bis zum Rang des Leutnants stand erstmal an.
Wusste gar nicht, dass Sie das so detailvoll wissen wollen.
Nee, ganz kurz nur. Haben Sie sich damals wirklich freiwillig dafür entschieden oder war das quasi so ein Ansatz der Eltern, die gesagt haben, das musst du jetzt erstmal machen?
Nein, das war mein eigenes Ding. Und zwar ganz einfach, folgendem Grund. Damals gab es noch 18 Monate Grundwehrdienst. Aber ich hatte 2 Jahre Zeit, denn damals war es noch so, dass ich im Februar mein Abitur gemacht habe und erst im Herbst, also im Oktober begann das Semester und deswegen hatte ich mehr als 2 Jahre Zeit, was zu tun. Und da habe ich mir gesagt, dann mache ich nicht 18 Monate, sondern gleich 24 Monate, also 2 Jahre und werde dafür Offizier. Und dann hat man statt ein paar hundert Euro, damals D-Mark, habe ich auf einmal, ich glaube, 3000 D-Mark verdient. Das macht dann so einen großen Unterschied. Und das Geld habe ich mir dann genommen, dann mein Studium zu finanzieren. Also so muss man das verstehen.
Okay, also da war auch ein Konzept dahinter tatsächlich.
Oh ja, da war ein großes Konzept.
1986, Herr Walter, dann, da wurden Wissenschaftsastronauten gesucht für den zweiten deutschen Space Lab Flug. Und Sie haben sich beworben. Wie verlief der Weg von der Uni zum Astronautentraining für Sie? Wie kam das dazu?
Ja, wissen Sie, das war so. Also, da gab es Heiligabend 1985. Das weiß ich noch ganz genau. Da saß ich vorm Fernseher, Tagesschau. Und da sagte der damalige Fernsehnachrichtensprecher, Köpke hieß der übrigens, der Bundesforschungsminister ist damals noch Riesenhuber, sucht neue Wissenschaftsastronauten. So, jetzt müssen Sie sich da hineinversetzen. Ich war Wissenschaftler aus Leidenschaft. Und jetzt bietet mir die Bundesrepublik Deutschland an, im Weltraum Wissenschaft zu machen. Ich meine, was machen Sie denn da? Da sagen Sie, hey, das ist wie Torte mit Schlagsahne, ja? Mhm. Torte ist meine Wissenschaft, Schlagsahne ist die Mission obendrauf. Ja, was soll ich Ihnen sagen? In der Mitternachtsmitte ging mir dieser Köpke nicht immer weiter durch den Kopf. Und dann irgendwann habe ich mich, während der Predigt war das, meine Frau neben mich gewandt, habe gesagt, hör mal zu, was hältst du davon, wenn ich Astronaut werde? So mitten in der Predigt rein. Und dann dreht sie sich um und sagt zu mir, du hast ja gesagt, ich glaube, das ist genau das, was du tun solltest. Und am nächsten Tag habe ich diesem Minister Riesenhuber, so hat es ja der Nachrichtensprecher gesagt, einen Brief geschrieben, hat gesagt, hiermit bewerbe ich mich als Wissenschaftsastronaut. Und so begann das dann alles.
Toll. Also Ihre Frau war ja dafür. Wie hat so das restliche private Umfeld reagiert? Stolz, besorgt oder beides?
Das war sehr schwierig, denn am 26. Januar 1986 explodierte der Shuttle. Das erste Mal, die Challenger-Katastrophe, das war also im Augenblick, da hat meine Frau durchgedreht, weil ich hatte mich ja kurz vorher, nämlich einen Monat vorher beworben, beim Riesenhuber, und dann passiert das. Und ich kann mich erinnern, also da am liebsten hatte meine Frau wirklich alles hingeworfen, und da habe ich gesagt, schau her, wir machen Folgendes, wir lassen jetzt mal einen Monat ins Land gehen, Und dann sprechen wir nochmal drüber. Und eins kann ich dir sagen, habe ich hier gesagt, dieser Fehler, und das war ein Boosterfehler, der war nicht richtig zusammengesetzt, dieser Fehler wird der NASA nicht nochmal passieren und deswegen wird der Shuttle eigentlich sicherer, habe ich ihr gesagt. Das ist natürlich ein Argument, das nur Wissenschaftler so als Logik akzeptieren, aber keine Ehefrauen. Aber es war dann so, wir haben dann nochmal einen Monat später darüber gesprochen, da hat meine Frau gesagt, du, ich glaube, das möchtest du so gerne machen und ich glaube, damit kann ich leben, also bewerb dich. Und daraufhin habe ich mich dann wirklich beworben und dann gab es noch 1800 andere Bewerber und dann musste man durch die Auswahl durch und schwuppdiwupp ist man auf einmal Astronaut. So schnell kann das gehen.
Wahnsinn. Herr Walter, allein die Geschichte klingt schon nach einem Weg, der nicht nur Mut, sondern auch Ausdauer braucht. Ja? Und dann war es auch irgendwann soweit, 1993, ein quasi unvergessliches Jahr für Sie wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist richtig. Also tatsächlich gab es ja viele Missionsverschiebungen. Sie müssen sich das so vorstellen, da arbeitet man auf eine Weltraummission hin und dann kommen die Leute und sagen, ja, es tut uns leid, die Mission ist verschoben worden, weil ein anderes Shuttle vorher fliegt oder das Wetter nicht in Ordnung, irgendwie sowas. Ne? Und so verschobt sich das immer weiter und das ist natürlich nichts für die Nerven, weil man arbeitet ja immer auf so einen Launch-Termin hin und dann wird er immer weiter verschoben. Aber irgendwann war es dann soweit. Das war der, lass mich überlegen, der 24. März 1993. Wir saßen im Shuttle. Es sollte hochgehen. Die Antriebe haben gezündet. Und 3 Sekunden vorm Abheben gab es einen Startabbruch. 3 Sekunden vorher. Das war schon ein scheiß Gefühl, das kann ich Ihnen sagen. Vor allen Dingen, weil die Wasserstoffantriebe gezündet hatten. Und Sie wissen alle, was passiert, wenn freier Wasserstoff aus der Startrampe ist und die anderen Antriebe, die brennen lustig vor sich hin. Also das war ein sehr kritischer Augenblick. Da war ich froh, als ich dann wieder draußen war. Ein Antrieb hatte nicht richtig gezündet. Es hieß, wir starten einen Monat später. So war es dann auch. Am 26. April sind wir dann gestartet. Und dann ging die Mission wirklich los. Das war der letzte Startverschiebung, die wir hatten, aber tatsächlich auch die kritischste. Also man muss als Astronaut schon Nerven haben, muss man schon sagen. Sie sitzen da auf einer Rakete, bei uns war es ein Shuttle mit 2000 Tonnen Treibstoff. Aber das ist jetzt nicht, was an der nächsten Tankstelle kaufen, sondern das ist wirklich bester Wasserstoff und Sauerstoff. Ne? Wenn das explodiert, dann gibt es einen Umkreis von 15 Kilometer. Da darf sich kein Mensch aufhalten und sie sitzen direkt oben drauf. So, das ist das Gefühl beim Start. Also da muss man schon gute Nerven haben. Man weiß, die Leute, die an der Rakete arbeiten, die tun ihr Bestes und man ist froh, wenn man dann im Weltraum ist. Also so ist dann die Situation beim Start. Aber es ist schon toll. Also das Starterlebnis, in den Weltraum zu kommen, war und bleibt unvergesslich.
Jetzt sind Sie einer der wenigen Menschen, der unsere Erde wirklich mal von oben sehen konnte. Was ist das denn für ein Gefühl? Wurden Sie schon oft gefragt, aber die Antwort ist immer wieder schön zu hören. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie da oben auf einmal aus dem Fenster gucken?
Ja, Sie müssen ja bedenken, jetzt sind Sie erstmal in den Sitzen festgestrapst mit Sicherheitsgurten. So, und jetzt sind Sie in der Schwerelosigkeit. Und wenn dann der Antrieb des Shuttles abgeschaltet ist, dann sind sie zunächst erstmal schwerelos. Noch sehen sie nichts von der Erde, sondern sie schnallen sich ab, schweben dann durch die Gegend. Und was haben sie? Sie haben, die meisten Astronauten jedenfalls, haben Weltraumübelkeit. Ja? Schwerelosigkeit ist im wahrsten Sinne des Wortes zum Kotzen. Ich habe eine der restlichen 20-30%, ich hatte nichts gehabt. Und was habe ich gemacht? Ich gleich mit meinem vollen Anzug, den ich anhatte, den Launch and Entry Suit, bin hoch zum Flugdeck, um dann gleich erstmal natürlich von oben runter zu schauen. Also das machen all die Astronauten, die wirklich dann
eine Leidenschaft mitbringen auch.
Ja, und dann schaut man runter und es sieht so ganz anders aus, als wie ich mir das vorgestellt habe. Schauen Sie, wenn Sie in Urlaub fahren oder jeder von uns, der in Urlaub fährt, der macht sich ja so eine Vorstellung. Was weiß ich, Italien. Wie sieht Italien die Toskana aus? Ja, dann macht man sich die tollste Vorstellung und dann fährt man hin und sagt, ach, aber dieser Duft, der in der Luft liegt und diese Sonne, das ist ja alles ganz anders, als ich dachte. Und so ist das dann auch beim Weltraumflug. Ja, Sie schauen runter, aber das Erlebnis ist anders. Also konkret, Sie schauen runter und Sie sehen unter sich, wie die Erde vorbeizieht. Aber Sie haben nicht das Gefühl, dass Sie über der Erde hinwegfliegen, sondern das Gefühl, dass der Shuttle steht und die Erdkugel unter Ihnen sich durchdreht. Also genau anders. Das ist die Situation mit 2 Zügen. Sie kennen das am Bahnhof, ne? Und Sie haben das Gefühl, Sie fahren los, aber dabei fährt der andere Zug los. Ja? Das ist genau diese Situation. Und das weiß ich auch noch, wir flogen gerade über den Pazifischen Ozean. Und jetzt muss man natürlich wissen, der Pazifische Ozean ist einfach gigantisch. Die Erdhalbkugel, die Hälfte der Erdkugel ist damit Wasser bedeckt. So, und dann fliegt man da drüber und dann fliegen sie wirklich eine halbe Stunde und nichts als Wasser. Und jetzt kommt es aber, und das war für mich auch im Ort Überraschung, die Wolken. Und die Wolken sahen aus wie Omas Häkeldeckchen. Kennen Sie Ihre Omas Häkeldeckchen auf dem Tisch, auf dem Glastisch, ne? Also was ich damit sagen will, so ganz kleine Wölkchen waren das, aber die hatten so Figuren, ganz allerliebste Figuren, die waren so zusammengesetzt und damit lagen sie auf diesem Ozean. Und ich sagte mir, wow, ist das schön, obwohl man ja kein Land gesehen hat. Ne? Ja. Sie schauen auf dieses Häkeldeckchen von Wolken und sagen, wow. Und daran kann ich mich noch erinnern, das ist eben dieser erste Blick, wenn man runterschaut und Erde doch ganz anders. Die Überraschung, kein Land zu sehen, sondern Wasser und diese Häkeldeckchen. Toll.
Herr Walter, ich kenne das nur im Vergleich, wenn ich eine große Bergwanderung mache, wirklich 5-6 Stunden unterwegs bin, irgendwann oben auf dem Gipfel sitze und quasi in die weite Ferne gucke.
Das ist ähnlich. Ja, sehr vergleichbar, nur Sie schauen da oben doch sehr, sehr, sehr viel weiter. Und dieser Überblick, und der ist auch bekannt als Overview-Effekt international, der gibt Ihnen zum ersten Mal das Gefühl, nicht mehr Teil dieser Probleme da unten zu sein. Und das ist viel mehr, als wenn Sie irgendwo nur auf der Zugspitze stehen oder so. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, dieser Overview-Effekt. Also sozusagen Zugspitze mal 100, so ungefähr, dann haben Sie das Gefühl in der Tonne.
So, und jetzt ist es ein ganz besonderer Moment. Jetzt haben Sie auch schon gesagt, das ist was ganz Spezielles. Wie verändert sich da vielleicht der eigene Blick? Sie waren 10 Tage da oben. Wie verändert sich der eigene Blick auf die Erde, wenn man sie von außen sieht?
Ja, der verändert sich. Und genau das nennt man eigentlich Overview-Effekt. Sie schauen runter, nehmen wir an, Sie fliegen über Europa oder irgendein Kontinent, Afrika. Und Sie kennen ja den Dirke-Weltatlas, den hat ja jeder irgendwo in der Schule zu Hause gehabt. Ne? Dann wissen Sie, da ist Frankreich, Spanien und dann ist immer eine Grenze dazwischen und die Länder sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Farben und so spukt einem das ja im Kopf von. Und dann schauen Sie runter und sagen, ich sehe keine Nation, ich sehe kein Land. Wo ist Frankreich? Ich sehe nur Umrisse des Kontinents. Und dann wird Ihnen klar, hey, das, was ich in der Schule gelernt habe, das gibt es gar nicht. Es gibt gar keine Grenzen. Die Natur hat keine Grenzen, nur die Küstenlinie. Und da wird einem klar, warum machen wir eigentlich Krieg, wenn es keine Grenzen gibt? Wir leben alle auf einem Kontinent, verdammt nochmal. Ja? Und das ist eben Overview-Effekt. Und Sie schauen von einer Seite des Kontinents zur anderen, von Norden nach Süden. Und für Sie ist alles eins. Und dann sagen Sie, es ist schön zugleich. Und warum kloppen wir uns da unten? Und das bleibt wirklich hängen, weil Sie es mit eigenen Augen sehen. Verstehen Sie, wenn Sie es mal irgendwo im Bildband oder irgendwo sehen, so Bilder, das ist noch was anderes, als wenn Sie es wirklich selbst erleben. Und deswegen freue ich mich darauf, dass es diesen Weltraumtourismus zugehen wird, wo das jeder selber erleben kann. Glauben Sie es mir, das verändert für alle, für die Menschheit das Denken über uns.
Das heißt, es würde vielleicht auch gar nicht schaden, wenn man ein paar Staatsmänner von dieser Welt mal nach oben schicken würde gemeinsam, damit man ein gemeinsames...
Ja, das sagen die Astronauten oft so in Interviews, so etwas flapsig, dass wir sagen, ja, es wäre ganz gut, wenn ein paar Politiker da auch hochgeschossen würden und mit einem kleinen Zusatz vielleicht auch ohne Rückfahrkarte. Ja, ja, das würde viel helfen, ja.
Herr Walter, jetzt haben Sie da nicht nur aus dem Fenster geguckt, Sie haben natürlich auch wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Was waren denn da in diesen 10 Tagen Ihre Aufgaben da oben?
Ja, wir hatten insgesamt 89 Experimente. Also in 10 Tagen, da können Sie sich ja ausrechnen, das sind also ungefähr 9 Experimente immer gleichzeitig. Und das ist schon eine Herausforderung. Und das macht man so, dass man das Ganze in 2 Schichten unterteilt. Eine blaue und eine rote Schicht. Das bedeutet, ständig arbeiten 3 Leute in einer Schicht und machen Experiment, die anderen 3 in der anderen, sodass man Tag und Nacht, also durchgehend 24/7 arbeitet. Und ich war in so einer Schicht und dann arbeitet man eben 12 Stunden. Dann hat man sogenanntes Handover, das heißt, dann kommt die nächste Schicht und dann übergibt man und sagt, hier und das funktioniert nicht und wie auch immer. Und dann muss man noch ein bisschen nachbearbeiten und dann isst man zu Abend, dann kommt irgendwie ein Call vom Boden, irgendein Experimentator sagt, mein Experiment funktioniert nicht, Herr Walter, schauen Sie doch mal nach. Da sagt man, so ein Scheiß, Herr Gott, nochmal. Also geht man dann doch wieder zurück, schaut sein Experiment an. Was ich Ihnen sagen will, man ist dann eigentlich wie so ein Papa, der seine Babys dann wirklich pflegen muss, Tag und Nacht eigentlich. Ja? Mhm. Das kann man nicht monatelang, das kann man wirklich nur ein paar Tage lang. Ich war 10 Tage da oben und deswegen sieht der Rhythmus auf der Raumstation im Augenblick auch ganz anders aus. Aber wir haben wirklich sehr viele Experimente gemacht. Sie müssen die gleichzeitig machen, die müssen die alle gleichzeitig im Kopf haben und genau wissen, jetzt muss ich dahin, das muss ich jetzt machen. Es gibt natürlich auch einen Plan, wo das drin steht, aber Sie können ja nicht dauernd lesen. Sie müssen ja schon ungefähr wissen, das ist das Gleiche, wenn Sie Auto fahren. Da können Sie ja nicht mit dem Handbuch in der Hand oder Betriebsanleitung Auto fahren. Das bringt ja nichts. Das meiste müssen Sie im Kopf haben und ab und zu schauen Sie mal in die Betriebsanleitung. Mhm. So ist das da oben auch. Aber es war toll. Also ich mache gerne Experimente, nicht nur auf der Erde, sondern auch im Weltraum. Und das ist vielleicht die Antwort auf Ihre Frage, hat es denn Spaß gemacht oder andere Leute verstehen das nicht? Sie müssen verstehen, ich bin Wissenschaftler, ich mache das gerne und es war richtig klasse da oben. Mhm. Aber sehr anstrengend, muss ich auch dazu sagen.
Das glaube ich. Ja, ein Blick aus dem Weltraum auf unsere Erde, wie ihn auch mein heutiger Gast Ulrich Walter schon mal hatte, zeigt uns eines ganz klar, und zwar wie verwundbar unser Planet eigentlich ist. Satellitenbilder der letzten Jahrzehnte zeigen dabei auch immer deutlicher, wie zum Beispiel Seen oder Gletscher und Wälder zunehmend verschwinden. Der Klimawandel hinterlässt auch hier tatsächlich seine sichtbaren Spuren. Die gute Nachricht? Wir können noch viel tun, um die Erde lebenswert zu erhalten. Und eine der wichtigsten Maßnahmen, die wir ergreifen können, ist die Energiewende. Denn die größte Menge an Treibhausgasen wird durch unser Energieverhalten verursacht. Also durch die Art und Weise, wie wir Energie gewinnen und nutzen. Deshalb mein Tipp für euch, wechselt zu echter Ökoenergie. Zum Beispiel zu unseren Freunden von Polarstern. Ich habe das selbst schon ausprobiert, das geht ruckzuck und schon nach dem Wechsel senkt ihr eure CO2-Emissionen um hunderte Kilogramm pro Jahr. Das Beste an der Geschichte? Polarstern bietet 100% Ökoenergie. Das heißt, für jede Kilowattstunde, die ihr verbraucht, wird die Energiewende unterstützt. Außerdem ist Polarstern auch durch die B-Corp-Zertifizierung und die Gemeinwohlökonomie geprüft, was also bedeutet, dass ihr wirklich sicher sein könnt, dass ihr mit eurem Wechsel nicht nur den Klimaschutz, sondern auch faire und nachhaltige Unternehmen stärkt. Und hier kommt noch der Clou, wenn ihr jetzt mit dem Code TALKRADIO zu Polarstern wechselt, dann bekommt ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf eure nächste Jahresrechnung. Wenn ihr also auch die Energiewende und den Klimaschutz stärken wollt, dann schaut euch jetzt Polarstern an und setzt ein echtes Zeichen für die Zukunft. Sie waren oben, Sie sind zurückgekommen und dann haben Sie etwas gemacht, was ich persönlich sehr bewundere. Sie haben angefangen, Ihr Wissen weiterzugeben.
Ja.
An der Uni sind Sie unter anderem, da sprechen wir auch gleich noch drüber.
Ja.
Schauen wir mal kurz in die Gegenwart, vielleicht auch ein Stück in die Zukunft der Raumfahrt. Es hat sich ja einiges getan seit den 90er Jahren.
Oh ja.
Was halten Sie denn zum Beispiel von Unternehmen wie SpaceX aktuell?
Also davon halte ich sehr viel. Der Grund ist folgender. Schauen Sie, bisher haben Raumfahrt nur die Nationen gemacht. Institutionell nennt man das. Also wir haben zum Beispiel die NASA und Deutschland hat das DLR und das geht dann von Steuergeldern alles. Und das ist alles so verkrustet und kostet viel Geld. Und immer was so behördlich gemacht wird, kostet immer viel Geld. Und dann kommen auf einmal so ein paar Kerle. Oh, aber das macht man deswegen, weil alles so sauteuer ist. Um eine Rakete zu entwickeln, brauchen sie 3 Milliarden Euro. Also die Ariane 5 und auch die 6 hat jetzt ungefähr 3 Milliarden Euro gekostet. Das kann sich ein Privatier nicht leisten. Es sei denn, man heißt Elon Musk. Mhm. Und genau der hat das gemacht. Der hat also nach eigenem Bekunden, das glaube ich sofort, aus eigener Tasche pro Jahr 1 Milliarde Dollar investiert. Jedes Jahr. Mhm. Das muss man sich leisten können. Das kann nicht jeder. Und er hat wirklich, und das hat er wirklich hervorragend gemacht, er hat die Entwicklung genau so gemacht, dass das Geld sehr effizient eingesetzt wurde. Und er hat wirklich innerhalb kürzester Zeit, so wie es die Nation wie die NASA und kein anderer kann, in kürzester Zeit seine Raketen gebaut, die höchst zuverlässig funktionieren. Also das muss man ihm lassen, effizient und schnell, beides zusammen. Und sehr, sehr sicher. Mhm. Es gibt bereits schon, ich glaube, 50 oder so bemannte Flüge mit seinen Raketen oder mehr sogar noch, fast 100. Und es ist nichts passiert. Das ist viel besser als das Shuttle. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Also er legt auf Sicherheit extrem großen Wert. Über seine Person mag man denken, wie man will. Ich bin da auch nicht so ein großer Freund. Aber da gibt es übrigens viele Leute, also auch Einstein war menschlich ein Arschloch, muss man einfach sagen. Mhm. Ja. Hat einen Heiratsvertrag gemacht, da hat er seine Frau drin geknebelt. Also was ich sagen will, sowas sieht man oft. Fachlich hervorragend, aber persönlich können Sie hart vergessen. Also mit dem würde ich jetzt nicht zusammen Abendessen gehen, um mal irgendwas zu sagen. Ja? Aber fachlich ist er ganz hervorragend. Der baut Raketen, da ist wirklich alles dran. Und was ich extrem sehr an ihm schätze, er kennt sich in Raumfahrt einfach aus. Der hat sich innerhalb kürzester Zeit in Raumfahrt eingearbeitet und hat ein Wissen, dann sagt man, wenn der das sagt, das stimmt alles. Wenn man das hinterfragt, ich meine, ich kenne mich ja da aus, und dann sage ich mir, ja, hat er recht. Er will zum Mars fliegen und er sagt, wie er das machen will. Und dann sagt man, ja, da ist was dran, so geht das. Dann sagt man, da brauchst du aber viel Geld für. Und sagt er, ja, mache ich, ist in Ordnung. Das ist mein Lebensziel und da stecke ich halt meine Milliarden rein, aber das will ich. Mhm. Und dann zieht man schon den Hut und sagt, ja, das hat Hand und Fuß und Geld. Und dann wird das bestimmt was werden.
Mhm. Ist schon auch bewundernswert. Weil Sie gerade den Mars angesprochen haben, haben Sie oder halten Sie eine bemannte Mars-Mission in den nächsten Jahrzehnten denn für realistisch, eben auch mit den Technologien, die Elon Musk da an den Start
bringt? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil so schnell, wie sich der Elon Musk das, also seine Idee ist, 2028 fliegt das erste Mal zum Mars. Das wird er nicht bemannt machen, das wird er erstmal unbemannt. Er muss es mal zeigen, dass er da sauber landen kann auf dem Mars, dass das Ding gut runterkommt. Ich kann gleich sagen, das wird nicht funktionieren. Selbst ein Elon Musk wird das nicht schaffen. Das ist ihm aber auch scheißegal, weil er sagt, dann fliege ich halt nochmal. Und dann wird er 2 Jahre später nochmal fliegen, 2030, das wird dann wahrscheinlich funktionieren. Und dann hat er gezeigt, ich kann da gut landen. Und dann erst kann man sich überlegen, wie bringe ich denn Menschen hin? Denn das nächste Risiko liegt dann darin, selbst wenn ich die Menschen, die Astronauten sauber auf die Mars-Oberfläche bringe, müssen sie auch irgendwann mal zurückbringen. Also brauche ich eine Rakete auf der Mars-Oberfläche, die mich zur Erde zurückbringt. Und das ist eine noch größere Herausforderung. Da muss er erstmal zeigen, dass das unbemannt geht, braucht nochmal 2 Jahre und dann erst kann er bemannt fliegen. Ich glaube nicht, dass er das innerhalb von 12 Jahren schafft, also eine bemannte Mars-Mission mit Rückflug. Mhm. Das schafft er nicht. Außerdem ist es so, sie brauchen ja auch Treibstoff dann auf dem Mars, den sie dann für den Rückflug einsetzen können. Und den Treibstoff, das kann man zeigen, das sagt er auch selber, den muss man vor Ort produzieren mit einem automatischen Treibstofffabrik. Die muss er erstmal unbemannt dort landen, dann kann die 2 Jahre produzieren. Und bis das funktioniert, kann auch nochmal 4 Jahre dauern. Also alles zusammen würde ich mal sagen, vor 12 Jahren wird da kein Mensch landen, der dann auch zurückfliegt. Also das wird irgendwann Mitte der 30er Jahre passieren. Das ist jetzt mal meine Prognose. Mhm.
Herr Walter, es ist schön, immer wenn ich Aktionen sehe, wie Menschen in Weltall reisen, muss ich tatsächlich an Sie denken, weil wir schon öfter darüber gesprochen haben. Ich habe dann immer Sie vor Augen, wie Sie da vielleicht auch vor dem Fernseher sitzen mit glänzenden Augen und sich vielleicht denken, ach, da wäre ich jetzt auch gerne nochmal dabei. Ist es so oder sind Sie ganz froh, dass Sie die Sache hinter sich haben?
Nee, ich würde gerne mitfliegen. Sagen wir Mars, nicht Mars, aber Mond. Es wird ja jetzt Mondmission gehen, auch mit den Elon Musk. Und da kennt man nicht nur die Technologien, sondern das kann man ziemlich sicher hinkriegen. Und sicher heißt immer so 1 zu 10, also 90% Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder heil zurückkehre. Und bei dem Risiko würde ich es machen. Mars, da liegt das Risiko im Augenblick bei 5%. In anderen Worten, es sind nur 5%, dass ich heil zurückkomme. Das mache ich auf keinen Fall. Mhm. Aber Mond würde ich sofort machen, habe auch das richtige Alter dafür. Also wenn der Musk zu mir käme und sagte, wie wär's denn, Walter? Willst du mitfliegen? Würde ich sagen, mache ich sofort. Dass meine Frau da sicherlich anders drüber denkt, ist noch eine andere
Sache. Ja, Walter, Sie haben nie aufgehört, Wissenschaft zu leben, ja, aber auch sie weiterzugeben. Und da müssen wir auch mal kurz zu sprechen kommen drauf. Professor, Autor, auch in Fernsehsendungen ganz viel unterwegs. Warum ist es Ihnen persönlich so wichtig, komplexe Themen so schön verständlich zu erklären und zu machen?
Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, mein Vater hat mich sehr beeindruckt und er war ja Lehrer. Und ich weiß, dass er ein äußerst beliebter Lehrer bei den Schülern war. Und ich glaube, von ihm habe ich viel gelernt. Ich mache auch gerne Lehre. Wissen Sie, wenn Sie bei den Studenten sind und mit denen reden, und das ist ja nicht wie eine Schulklasse, sondern sie sind ja wirklich wissbegierig. Die wollen was von Ihnen wissen. Und dann erzählt man denen am besten, verpackt man alles in Geschichten statt in Formeln. Wenn man das also so rüberbringt und man merkt, die Studenten haben Spaß dran und ich habe Spaß dran, denen das zu erzählen, dann gibt eins das andere. Und deswegen habe ich diese Lehre in meinen Vorlesungen immer äußerst gerne gemacht. Und es kommt noch ein Punkt dazu. Nach meiner Mission gab es ja viele Anfragen nach Vorträgen. Das ist natürlich klar, die Leute wollen wissen, wie war es denn da oben? Die wollen ja nicht wissen, welche Experimente habe ich da oben gemacht, sondern die wollen wissen, welche Erlebnisse hatten sie da oben gehabt? Was haben sie da erlebt? Und deswegen habe ich danach ziemlich viele Vorträge gehalten. Und da habe ich gelernt, dass es nichts nützt, wenn man versucht, Fachliches rüberzubringen. Der Astronaut ist ein Botschafter der Menschheit. Das heißt, ich muss den Zuhörer in meine Situation hineinversetzen, damit er das erleben kann während meines Vortrags, was ich erlebt habe. Und das ist ein ganz anderes Erzählen, als wenn ich eine Vorlesung halte. Und das habe ich gelernt. Also diese Erwartungshaltung der Zuhörer zu befriedigen. Das hat mich einige Jahre gekostet, bis ich das wirklich kapiert habe. Und irgendwann haben die Leute dann gesagt, Herr Walter, Sie erzählen das so toll, schreiben Sie doch das mal als Buchform. Also habe ich angefangen, solche populärwissenschaftlichen Bücher, zunächst erstmal über meine Mission. Aber wissen Sie, ich stehe in der Öffentlichkeit als jemand da, der nicht nur Astronaut ist, sondern alles, was Astronomie, Kosmologie, alles, was da oben rumfliegt, alles Weltraum, Luftfahrt sogar, das sind meine Themen. Also habe ich angefangen, dazu Bücher zu schreiben. Die sind sehr gut gelaufen, bis hin zu Spiegel-Bestseller. Und ich merke, die Leute hören mir auch da, also als in Buchform gerne zu. Und wenn man das merkt, dann macht man das auch gerne. Verstehen Sie, das ist ja so eine Rückmeldung, ja, dass man merkt, ah, die Leute mögen das, also mache ich das nächste Buch. Und so habe ich so alle 2 Jahre so ein neues Buch geschrieben.
Mhm. Sehr schön. Sie tragen vor auch an der Uni in München und beschäftigen sich natürlich auch mit den Themen der Gegenwart, zum Beispiel der künstlichen Intelligenz.
Ja, oh ja.
Welche Chancen oder Risiken sehen Sie darin? Sie sind da sehr tief drin in der Thematik.
Ja, zunächst erstmal verstehen die Leute nicht, dass ich mich mit KI beschäftige. Und der Hintergrund ist der, ich mache Raumfahrttechnologien, ich baue Satelliten und mache Robotik im Weltraum. Und für Robotik braucht man eben auch KI. Also habe ich mich in den letzten 6, 7 Jahren in KI eingearbeitet und bin jetzt Experte auf KI, was die wenigsten wissen. Ich halte auch tatsächlich Vorträge über KI, können Sie mal googeln. Ich habe mal einen im Deutschen Museum gehalten, Künstliche Intelligenz für Dummies. So, und auch da war die Resonanz groß. Und je mehr man sich einarbeitet, umso mehr sieht man oder versteht man, wie vieles in der Welt KI zweischneidig ist. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich benutze immer das Beispiel des Messers. Ja, mit dem Messer kann man Brot schneiden, überhaupt alles schneiden. Heute habe ich Salat geschnitten. Alles, was man zum Schneiden hat, da ist das Messer wirklich ganz super geeignet. Ja, und Sie können damit Menschen umbringen. Mhm. Geht auch. Ja, deswegen die Zweischneidigkeit des Schwertes, so oder so. Und mit der KI ist es genauso. Sie können die KI super einsetzen, wenn Sie einfach Zusammenfassungen haben wollen. Also Sie wollen ein dickes Fachbuch, haben keine Lust, das zu lesen. Und dann gehen Sie zur KI und sagen, hören Sie mal zu, hier das Buch. Man braucht immer eine Essenz von einer Seite oder einer halben Seite. Und dann fasst Ihnen eine KI das super zusammen. Mhm. Und das ist natürlich klasse. Ich will ja manchmal am Anfang gar nicht mehr wissen. Mhm. Und auf der anderen Seite kann KI Scheiße bauen. Echt scheiße und Sie wissen es nicht. Die erzählt Ihnen was vom Pferd und zwar so toll, grammatikalisch wirklich auf den neuesten Stand, dass Sie glauben, hey, ist der intelligent, aber es ist scheiße. Mhm. Ja, und da müssen Sie verflucht aufpassen, weil es gibt ja Situationen, nehmen wir an Medizin, die Frage, ist auf dem Röntgenbild Krebs zu sehen, Knochenkrebs? Und die sagt Ihnen, nein, die KI. Und solche KIs gibt es heutzutage. Und wehe, sie irrt. Und sie kann irren. Und deswegen darf man solche Entscheidungen nie der KI allein überlassen. Ich sage immer gerne, ein Arzt ohne KI, der wird untergehen. Aber nur ein Arzt, der wirklich KI einsetzt, der wird bestehen bleiben. KI alleine wird den Arzt nie ersetzen, weil sie brauchen wirklich die Erfahrung, die keine KI hat. Aber sie brauchen KI, um so erstmal vorzuselektieren. Wo könnte denn Krebs, Knochenkrebs sein? Solche Sachen. Und das kann KI eigentlich super. Nur bei Einzelentscheidungen, dann brauchen Sie den erfahrenen Arzt. Also KI hat große Vorteile und deswegen begrüße ich Sie. Ich setze Sie gerne ein. Ich berate auch Unternehmen in dieser Richtung inzwischen. Ist ganz klasse, aber hallo und Achtung, immer schön auf der Hut sein, so wie das auch mit anderen Menschen ist. Immer schön auf der Hut sein.
Dann machen Sie unserem Gewerbe jetzt, Herr Walter, doch ein bisschen Hoffnung im Radiogewerbe, dass am Ende nicht doch nur noch die KI moderiert, sondern dass der Mensch dann schon noch auch benötigt wird.
Das glaube ich nicht. Nein, nein, weil Sie merken ja auch irgendwie, also was ich gerne mache, das können Sie selber probieren, übrigens auch die Zuhörer, gehen Sie mal auf ChatGPT und stellen Sie mal so ein paar witzige Fragen oder so und dann merken Sie, allein an der Art der Antworten, das ist kein Mensch oder der hat keinen richtigen Humor, das ist so ein trockener Humor und dann merken Sie sofort, ach, das ist künstliche Intelligenz.
Das brauche ich mir nicht an. Wobei es solche Menschen in echt schon auch gibt, das muss man auch dazu sagen.
Ja, das gibt's auch, ja. Ja, das ist wahr.
Herr Walter, wenn jemand wie Sie auf so ein bisher bewegtes Leben zurückblickt, und ich bin mir sicher, da kommt noch ganz, ganz viel, dann interessiert uns natürlich auch so ein bisschen der persönliche Blick darauf. Gibt es etwas, das Sie heute ganz anders sehen als vielleicht in den 90er Jahren, bevor es, oder in den 80er Jahren, bevor es für Sie ins All ging?
Ja, also es gibt einen ganz großen Unterschied von früher. Früher war Raumfahrt etwas für Pioniere. Ja, nur ganz wenige Leute, die eine besondere Ausbildung hatten, die konnten wirklich in den Weltraum fliegen. Piloten mit Weltraumausbildung, muss man sozusagen. Und jetzt fliegen Weltraumtouristen, jetzt die Katy Perry zum Beispiel, mit weiteren 5 Mädels. Und das ist genau das Richtige. Das ist ein Zeichen dafür, dass man diese Ausbildung nicht braucht. Sie brauchen eine ganz kleine Ausbildung. Sie müssen wissen, wie steige ich so eine Kapsel ein. Das ist aber ungefähr dasselbe, als wenn Sie in ein Flugzeug einsteigen. Müssen Sie ungefähr wissen, wie schnalle ich mich an. Dann kriegen Sie so eine ganz kleine Einführung. Naja, bei einer Kapsel vielleicht ein paar Tage länger. Aber im Prinzip können Sie da einsteigen und loslegen. Und das hat sich sehr stark geändert. Raumfahrttechnik hat sich so vereinfacht, dass sich da jeder einfach so reinsetzen kann. Der kleine Unterschied ist noch, und das wird sich ändern, ist halt, das Risiko ist nach wie vor größer, als wenn Sie mit einem Flugzeug fliegen. Aber das war ja in den Anfangsjahren des Flugzeugfliegens genauso. Ne? Da war ja die Absturzrate der Flugzeuge auch. Das braucht halt ein paar Jahrzehnte, bis man die Technik immer besser im Griff hat. Und deswegen in 20, 30 Jahren wird Raumfahrtflug genauso sein wie ein Flugzeugfliegen nach USA oder so.
Vielleicht hat Elon Musk dieses Gespräch gehört, dann wird er höchstwahrscheinlich in den nächsten Wochen auf Sie zukommen, was die Mondmission angeht. Das ist nämlich einer Ihrer persönlichen Träume noch. Was haben Sie sich sonst noch so vorgenommen für die nächsten Jahrzehnte?
Ah, soll ich Ihnen was sagen? Ich bin Ehrenmensch. Ich habe so einen roten Faden in meinem Leben. Der rote Faden ist, ich liebe Wissenschaft, ich liebe Menschen, ich bin Philanthrop, ich bin gern mit Menschen zusammen und erzähle gern. So, und was immer so auf dem Wege des Lebens in der Richtung kommt, werde ich machen. Ich weiß jetzt nicht genau, was morgen oder übermorgen oder überübermorgen kommt, keine Ahnung, aber ich weiß genau, wenn sowas kommt, dann weiß ich, ob ich zugreifen muss oder nicht. Und deswegen lebe ich so ein bisschen in den Tag rein, mache einfach Dinge, die mir Spaß machen, und das weiß ich sehr genau, was mir Spaß macht, und habe einen roten Faden. Aber mehr kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen.
Vielleicht können Sie mir noch eine Frage beantworten, nämlich die, was für Sie persönlich Glück bedeutet.
Das weiß ich sehr genau. Tatsächlich habe ich mich da etwa 7, 8 Jahre eingearbeitet, habe dazu übrigens auch Artikel geschrieben über Glücklichsein. Die Sache ist relativ einfach. Glück ist der Zustand, wenn das, was ich erlebe, besser ist, als was ich erwartet habe. Also es ist das Verhältnis zwischen dem tatsächlichen Sein oder das, was passiert, und meiner Erwartungshaltung. Und wie bin ich auf diesen Gedanken gekommen, als ich in Indien war. Ich war in Bombay, also in Mumbai heute, und bin durch ein Slumviertel, so ein Armviertel gegangen. Und da wohnen wirklich Familien in Slums. Und ich bin da mitten durchgegangen, weil ich das kennenlernen wollte. Und dann öffnet sich so eine Zelttür von vorn, und dann tritt eine Dame heraus, wunderschön gekleidet, wunderschön geschminkt und absolut mit einem freundlichen Gesicht. Und ich schaue mir das an und sagte mir, die ist glücklich. Wie kann sie glücklich sein in so einer Umgebung? Und da habe ich mir gesagt, das ist eben die typisch westliche Vorstellung. Diese Frau, ihre Lebenserwartung ist, da zu leben. Und wenn sie dann nur einigermaßen genug Geld hat und ein Zelt reicht, dann ist das schon über ihrer Erwartung. Und dann ist man glücklich. Und tatsächlich kann man zeigen, die Nation oder die Menschen, die Gesellschaften, die am wenigsten sozusagen erwarten, also geldmäßig oder so, die leben tatsächlich am glücklichsten. Das Problem beim Geld ist außerdem, ja, wenn man viel Geld bekommt, also Lotto, dann ist man zunächst erstmal glücklich, aber man kann auch zeigen, das nennt man hedonistische Tretmühle, den Begriff brauchen Sie nicht merken, aber man weiß, dass nach einem Jahr, egal wie viel Geld Sie gewonnen haben, alles wieder im Normalzustand ist. Das heißt, man empfindet das als Normalzustand, und deswegen ist es besser, die Erwartungshaltung niedrig, ständig niedrig zu halten, nicht ganz niedrig, also ein bisschen sollte man schon erwarten, und dann hat man eigentlich täglich Glück im Leben. Verstehen Sie, was ich meine? Und das ist eigentlich das wirklich Schöne, wenn Sie täglich so ein bisschen Glück empfinden, dadurch, dass Sie nicht allzu viel erwarten, das ist für mich das schönste Glück.
Astronaut, Wissenschaftler, Autor und vor allem ein Mensch, der es schafft, uns den Blick in den Himmel wieder näher zu bringen. Vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch und wir hören uns vielleicht nächstes Jahr dann zu einem neuen Projekt. Mal sehen.
Ich werde mich darauf freuen. Bis dann. Tschüss.
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.